Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Mirko Wormuth, China Digital Leaders aus dem Hause Pi4 Capital.
Und ich bin Andi Groß und Mirko, lass uns einsteigen. Vielleicht so ein bisschen ungewohnt und ungewöhnlich in dieses Interview. Es gibt eine Dame, die behauptet, schon vor 40 Jahren gewarnt zu haben vor Luftballons aus China. Was ist denn dieses Thema, jetzt um mal ernsthaft zu bleiben? Spionage, Wetter, wie auch immer. Was geht da ab?
Gute Frage. Also Andi, ganz ehrlich, ich bin auch vor dem Interview jetzt erst noch mal kurz rausgegangen in den Garten und habe nach oben geschaut, dass da jetzt wirklich auch nichts durch die Gegend fliegt und sich hier vielleicht noch reinhängt in unser Gespräch. Das sind ja auch wichtige Details, aber mal Spaß beiseite. Das ist, und das ist jetzt fast schon Ironie, das ist jetzt schon alles recht aufgeblasen. Ja, und kann man nur hoffen, ohne dass wir jetzt nochmal groß einsteigen in warum und wer und wieso überhaupt und was ist das. Das wird jetzt von beiden Seiten massiv auf ihre Art und Weise gespielt. China gibt nicht klein bei. Ich versuche es mal zu drehen in eine positive Richtung und sage, Blinken hätte ja eigentlich schon in China sein sollen, der amerikanische Außenminister. Das ist dann abgesagt worden. Zum Glück haben die sich jetzt einigermaßen ganz oben schnell wieder zusammengerauft. Und es sieht danach aus, als wenn sich die beiden Herren, der chinesische Außenminister Wang Yi und Blinken, hier in München bei mir vor der Haustür sozusagen bei der Security-Konferenz treffen werden und dann dieses Treffen in Peking auf die Art und Weise nachholen und schnell wieder so einen Boden finden in der Beziehung und anfangen, vernünftig zu reden, weil, wie Nena das schon besungen hat, ja, das kann auch ganz schnell mal ins Auge gehen. Ja, also diese roten Telefone, hoffe ich, sind wieder installiert, wie damals nach der kubanischen Missile Crisis, ja, und die reden viel miteinander, auch wenn sie sich im Augenblick nicht wirklich sehr gerne mögen.
Mal grundsätzlich, die Sicherheitskonferenz in München, oft so ein bisschen unterm Radar, aber ich kann mir vorstellen, in Zeiten wie diesen hat sie eine ganz besondere Bedeutung. Wie schätzt du das ein?
Ja, auf jeden Fall. Also deswegen ist es ja so wichtig gewesen, auch dass China endlich aus dieser Corona-Blase oder der Zero-Covid-Blase herauskommt, dass man wieder reisen kann, dass diese Besuche stattfinden. Wir haben schon ganz viele Delegationen jetzt mittlerweile wieder gehabt in Deutschland aus den verschiedenen Provinzen mit verschiedenen Investitionsideen und dass diese Diskussion und dieses sich treffen und hinsetzen wieder stattfindet. Du weißt es ja auch, dass man vielleicht im Telefonat oder in einem E-Mail vielleicht schon mal einen Ton anschlägt, der sich nicht so gehört, aber wenn man sich gegenüber sitzt, ist das dann doch wieder anders. Es ist auch eine Person auf der anderen Seite und natürlich ist noch viel besser, wenn man an Essen geht und vielleicht auch mal einen chinesischen Baijiu, einen Reisschnaps trinkt und dann wird das Ganze schon mal wieder auf eine wirklich menschliche Ebene gezogen und die hat jetzt gefehlt die letzten 3 Jahre und deswegen ist so ein Treffen hier in München natürlich ganz, ganz, ganz wichtig.
Das klingt natürlich fast zu optimistisch, um wahr zu sein. Was jetzt da in den letzten Jahren passiert ist, das war eine Katastrophe in Richtung China. Die hatten sich mit Null-Covid abgeschirmt, ging nichts rein, es ging nichts raus, nicht nur Menschen, auch Güter. Das war alles sehr, sehr schwierig für alle Seiten. Jetzt, als wir zuletzt gesprochen hatten, das war kurz nach den Protesten, wo du doch sehr stark die Stirn in Falten gelegt hast, mal gucken, wie sich das jetzt hier entwickelt. Und China? Die Administration hat offensichtlich sehr schnell eingelenkt, was auf der einen Seite richtig war in Sachen, wir öffnen uns jetzt wieder, was das Thema Corona angeht. Auf der anderen Seite haben wir eine Corona-Welle gehabt oder nach wie vor, man weiß es ja nicht so ganz genau. Wie geht jetzt China mit dem Thema Corona rum? Oder andersrum eigentlich gefragt, was macht das Coronavirus mit den Chinesen gerade, mit den Älteren?
Ja, ich glaube, da ist das Gespräch heute ein guter Zeitpunkt, weil man wirklich sagen kann, auch wenn die Datenlage so ein bisschen obskur ist, dass die Welle durch ist. Ja, also auch im Hinterland, das ist natürlich dann durch chinesisch Neujahr und die Hunderte von Millionen Menschen, die durchs Land gereist sind, ins Hinterland getragen worden. Die Welle hat auch dort zugeschlagen natürlich. Nicht viel ist bekannt. Da hinten gibt es auch keine Journalisten. Ja, und die kommen da auch nicht so einfach hin. Man geht davon aus, dass das auch mindestens zwischen 500.000 bis 1 Million Tote gewesen sind. Das werden wir wohl nie wirklich erfahren. Es gibt kleine Anhaltspunkte, von denen man extrapolieren kann. Und da kommt man ungefähr zu diesen Größenordnungen in Peking, Shanghai, wo natürlich die Kameras eher und schneller laufen und auch mal vor den Krematorien die Schlangen mit Video aufgenommen werden. Ist klar gewesen, es war eine brutale Welle. Die Regierung war überhaupt nicht vorbereitet. Die hat halt wirklich irgendwann einfach die Reißleine gezogen. Warum? Gibt es viele Theorien. Das können die Proteste gewesen sein. Das kann aber auch wirklich die brutale Situation in der Wirtschaft gewesen sein. Nichtsdestotrotz ist es geschehen. Was ich jetzt so sehe, heute Morgen hat ein Freund in Peking gesprochen, also alles wieder zurück zu normal, auch gerade jetzt chinesisch Neujahr, haben wir wirklich volle Tourist Sites gesehen, ja, im ganzen Land, in Shanghai, Disneyland, riesige Schlangen. Also es sieht alles wieder so aus wie früher, auch der Verkehr, der leidige Stau in Peking, höre ich, ist auch wieder zurück. Die S-Bahnen, U-Bahnen überfüllt, also alles wie früher und der Rest, glaube ich, der Wirtschaft, der muss sich jetzt langsam wieder fangen. Das wird nicht so schnell gehen, auch mit den Lieferketten nicht. Das war eine Frage, die gestern häufig hochkam und da sage ich immer, das geht nicht von heute auf morgen. Ja, das hat wirklich jetzt arg gelitten, über 18 Monate und es wird eine Zeit lang brauchen, bis wir da wieder in Schwung kommen und in den Rhythmus.
Du hast gesagt, gestern ist das hochgekommen. Ihr hattet ein Webinar, einen Kongress oder was war da?
Ja, es war ein Webinar zu unserem China-Fonds mit institutionellen Investoren und da kommt das natürlich auch als Frage hoch und dann natürlich auch, was ist der Ausblick? Wie geht's weiter mit Amerika? Was ist mit chinesischen Aktien dieses Jahr? Und um solche Themenstränge ging es da.
Das Jahr des Hasen, was wird es bringen?
Ja, viele sagen The Roaring Rabbit. Das ist normalerweise nicht die Adjektiv-Substantiv-Verbindung, die man zum Hasen kennt, aber wir haben ja schon also die Rallye, die erste gesehen und lustigerweise war das in unserem konkreten Fall auch so, dass wir wirklich auf den Tag genau das Webinar hatten am 26. Oktober, nämlich zwei Tage nachdem der Parteikongress der 20. zu Ende ging und die Aktien nochmal richtig abgestürzt sind, der Golden Dragon Nasdaq, hat es dann richtig erwischt an dem Montag. Da war nämlich vorher dieser Hu Jintao aus dem Saal geführt, du erinnerst dich. Gab jede Menge negative Schlagzeilen. Das neue Standing Committee vom Politbüro voll mit Yes-Men, wie man sie nennt, von Xi Jinping. Nach dem Motto, ist das nicht nur eine Diktatur, sondern sogar ein Einzeldiktator jetzt. Und da hat es die Märkte richtig hart nochmal erwischt. Und seitdem aber eigentlich, also wirklich, man kann sagen, mit dem Ende meines Webinars, ich will hier nicht mich loben, dass ich hier diese Rallye verursacht habe, aber es ist in der Tat koinzidierend auf diesen Tag genau begonnen und also Werte wie Tencent und Alibaba, die sich halt fast verdoppelt haben, der Hang Seng Index, der über 60% zugelegt hat. Also wir haben halt richtig eine sehr, sehr schöne Rallye gesehen, die sich hauptsächlich auf die Internetwerte natürlich bezogen hat, die in Hongkong und in den USA gelistet sind. Und insofern, das war jetzt mal ein richtig guter Start ins neue Jahr. Und jetzt ruhen die sich gerade so ein bisschen aus von dieser Rallye, schon eine kleine Korrektur.
Das ist ja immer die Geschichte mit der Rallye. Ja? Also die Rallye von einem ausgebombten Niveau, muss man ja dann tatsächlich sagen. Also diese Geschichte geht ja noch weiter zurück. China hatte sich ja geöffnet und gerade die Alibabas dieser Welt oder der chinesischen Welt, das schienen ja fast mündelsichere Investments zu sein. Wir sind dann eines Besseren belehrt worden, aber es kann doch jetzt nicht der Anspruch sein, eine Rallye von diesem ausgebombten Niveau zu fahren. Wo geht's denn hin? Kommen wir zu den alten Niveaus wieder von, ja, man muss vielleicht sagen, vor der Krise.
Ja, ist ein guter Punkt, Andi. Ich meine, selbst nach dieser Rallye, wo die sich ja fast verdoppelt haben in ihren Werten, sind sie trotzdem in Alibabas Fall immer noch zwei Drittel unter ihrem historischen Hoch. Ja, in Tencents Fall noch wie so bei ungefähr 50%. Und da müssen wir uns zweierlei sagen. Ich glaube, dass wir diese historischen Höchststände erstmal eine Zeit lang nicht erreichen werden. Ja, das waren andere Zeiten. Das war vor der Regulierung. Die Regulierung ist jetzt durch. Das ein Auftauen findet statt. In Alibabas Fall, man kann sehen, Jack Ma sieht man wieder. Das war jetzt nicht so viel im Land, aber ist unterwegs. Es wird über ihn gesprochen. Die Ant Group hat ihre Restrukturierung abgeschlossen. Da ist ein IPO möglich. Didi nach dem Delisting in den USA waren ja alle Apps eingefroren gewesen. Die mussten auch komplett neu sich aufstellen. Die Apps sind jetzt wieder zugelassen. Das heißt, da ist ein Auftauen findet statt. Ja, man sieht zum Beispiel den Parteisekretär der Stadt Hangzhou, der ins Alibaba-Headquarter geht. Ja, man sieht den Chef der Provinz Zhejiang, wo Hangzhou die Hauptstadt ist, auch zu Alibaba gehen und Alibaba zu loben für ihren unersetzlichen Beitrag zum wirtschaftlichen und sozialen Leben der Stadt Hangzhou. Also das sind ganz neue Töne. Jetzt hat zwei Jahre lang kein Politiker seinen Fuß da reingesetzt, der nicht irgendwie politischen Selbstmord betreiben wollte. Und jetzt reichen sich die Klinke in die Hand. Man spürt also, da ist wirklich so ein Tauwetter, das da stattfindet. Und deswegen, auch wenn das jetzt so eine kleine Korrektur ist, das beruhigt sich gerade so ein bisschen, Ausruhen nach dem Sprint, sind, aber die Aufwärtsbewegung wird weitergehen. Wir haben nächste Woche, fängt die Berichtssaison an. Ja, da haben wir Baidu, Alibaba, NetEase berichten dann schon mal, Tencent dann im März. Und da werden wir natürlich ein brutales viertes Quartal serviert bekommen. Da müssen wir uns warm anziehen. Das wissen aber auch alle schon. Das ist auch schon eingepreist, glaube ich. Und worum es viel mehr gehen wird, ist das nach vorne blicken. Was sind die Erwartungen für das erste Quartal dieses Jahr und vielleicht auch schon das zweite Quartal? Wie sieht es da aus? Wir sind ja fast schon jetzt irgendwann auch mit dem Februar dann durch. Da kann man ja schon mal ein bisschen was sagen zum ersten Quartal. Und ich glaube, da wird der Schwerpunkt drauf liegen, zu verstehen, wie geht es den großen Internetunternehmen in China? Und was kann man sich eigentlich jetzt erwarten, ja, von der auch gesamtwirtschaftlichen Lage? Da wird nächste Woche werden die Ohren gespitzt sein.
Aber es sind ja zwei Themen. Das eine ist, wie ist die wirtschaftliche Lage? Wie viel ist kaputt gemacht worden? Wo geht dann die Reise hin nach diesem brutalen Q4? Es war ja eine brutale Zeit, war ja nicht nur das Q4. Auf der anderen Seite war ganz witzig, du hast von Tausaison oder Tauwetter gesprochen und ich hatte mir parallel schon Auftauen aufgeschrieben mit dem Verweis, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Vertrauen? Also ich meine, wenn sich da ein Land wieder öffnet, auf der anderen Seite ist ja auch viel Vertrauen kaputt gemacht worden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Anleger jetzt 1:1 sagen, Schalter umlegen und sagen, ja, welcome back China, und dass das gesamte Geld der Welt fließt in den chinesischen Markt.
Ja, und da irren wir uns halt, Andi, und es ist halt wahnsinnig spannend, sich angeschaut zu haben. Im Januar sind über diese Hongkong Stock Connect Northbound, das ist quasi der Kanal, durch den ausländische Investoren in Hongkong im einheimischen chinesischen A-Share-Markt Aktien kaufen können. Dort sind im Januar sage und schreibe 19 Milliarden US-Dollar nach China geflossen. Es waren 13 Milliarden US-Dollar im ganzen Jahr 2022. Nur mal, um das ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. Insofern, viel Vertrauen ist kaputt gegangen, aber wie Investoren halt so sind, dort, wo das Potenzial ist, wo die Möglichkeit besteht, zu profitieren von den Aktienbewegungen, ist das Geld dann auch relativ schnell wieder im Land zurück. Auf der anderen Seite ist Vertrauen trotzdem das große Wort, wenn es nämlich um den einheimischen chinesischen Verbraucher geht. Der ist angeschlagen. Das liegt natürlich einerseits daran, dass seine Immobilien, in der er ja ungefähr 60 bis 70% nach unterschiedlichen Berichten des Vermögens einer typischen chinesischen Familie steckt, an Wert verloren hat. Seit 16 Monaten fallen die Immobilienpreise in China. Das ist noch nicht aufgehalten worden. Die Regierung steckt massive liquide Mittel in die großen Developer, um das zu stabilisieren. Weil wenn der Verbraucher kein Vertrauen hat, dann gibt er auch nichts aus. Und er hat in 2020 Rekordsummen gespart. Ja, da sind über das Doppelte von 2020 und 2021 auf den Sparkonten der chinesischen Verbraucher angesammelt und liegen da. Und es gibt natürlich viele, die da draußen schreien, oh, jetzt geht das sogenannte Revenge Spending. Ich weiß gar nicht, ob es dafür ein Rachekonsum, ich weiß gar nicht, was das richtige deutsche Wort dafür ist. Aber das wird in der Form vielleicht erstmal gar nicht so stattfinden, weil die Leute vorsichtig sind. Die Arbeitslosigkeit ist sehr hoch, insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit bei jetzt, glaube ich, 17%. Und deswegen dauert das noch eine ganze Zeit lang, bis der Verbraucher aus der Ecke kommt und seinen Beitrag zum Bruttoinlandsprodukt trägt. Weil auf die Immobilien und auf die Infrastrukturmaßnahmen, das weiß auch Xi Jinping, wird er sich nicht mehr in diesem Maße verlassen können, um diesen Wertbeitrag zu generieren.
Was bedeutet denn diese Situation, die du gerade beschrieben hast? Also das Thema Preisverfall bei den Immobilien. Was bedeutet das für die großen Immobilienkonzerne? Wir hatten uns vor einem halben oder dreiviertel Jahr darüber unterhalten, dass es da richtig massive Verwerfungen gibt auf dem chinesischen Immobilienmarkt.
Ja, das gibt es, aber es lag halt zum großen Teil daran, dass die Regierung sehr, sehr harsch mit diesen Immobilienentwicklern umgegangen ist. Und es gibt die Politik der sogenannten drei roten Linien, ja. Und das im Grunde genommen sind das so Asset Ratio Tests, mit denen geprüft wird, wie leveraged so ein Unternehmen eigentlich ist. Und da ist die Regierung jetzt im Dezember auf dieser Central Economic Work Conference massiv auf die Bremse gegangen und hat diese Implementierung zurückgefahren aus Angst um ihre eigene Volkswirtschaft. Dann haben sie halt, wie ich schon kurz erwähnte, extrem massiv liquide Mittel in diesen Immobilienmarkt gesteckt. Auch schon einmal deswegen, um die ganzen Wohnungen, die schon von Verbrauchern gekauft und bezahlt wurden, auch fertigzustellen. Chinesen kaufen, wir haben darüber schon mal gesprochen, ihre Wohnung auf Papier. Die stehen meistens noch nicht. Ja? Und das Problem ist dann halt, wenn der Developer dann das Geld nimmt und andere Sachen damit macht, zum Beispiel neues Land kauft, statt dieses Haus fertig zu bauen und um die Wohnung zu übergeben, dann haben wir ein Problem in der Bevölkerung. Also wieder das Thema Vertrauen. Und letztlich muss man auch noch sagen, Andi, wir sehen einen ganz klaren Trend in dieser Immobilienszene, dass die großen staatseigenen Entwickler hier in Führung gehen werden. Die Privaten, die overleveraged waren, die werden jetzt nicht unmittelbar in Schwierigkeiten mehr geraten, das kann man so sagen, glaube ich. Aber die goldenen Zeiten eines Evergrande sind vorbei als der große Platzhirsch. Man sieht deutlich, die staatseigenen Immobilienentwickler gehen hier jetzt in die Führung.
Platzhirsch, das ist ein gutes Stichwort. Du hattest den Parteikongress angesprochen. Da hatten wir auch nach diesem Parteikongress entsprechend unser Interview gemacht. Jetzt stimmen wir uns ein auf die nächste politische Veranstaltung dieser Art, der Nationale Volkskongress. Warum ist das wichtig?
Ja, gerade gesagt, ich meine, diese Rallye ist zum Halt, ein bisschen zum Stillstand gekommen, so ein bisschen im Korrekturgelände gerade. Und die Investoren gucken auf den nächsten Katalysten, wenn man so will. Und da ist eindeutig der Nationale Volkskongress das nächste große Event chinesischen Politkalender. Warum ist es wichtig, dieses Mal im Nachgang zum Parteikongress im Oktober? Da sind ja die Parteiämter neu vergeben worden, haben wir ja gesehen, den ständigen Ausschuss vom Politbüro. Und diese Leute werden dann im März auch in die Regierungsämter hineingehoben. Sprich, der Premierminister Li Keqiang jetzt, der wird zurücktreten. Und die neue Nummer zwei, die wir schon gesehen haben im Oktober, Li Qiang, der ehemalige Parteichef der Stadt Shanghai, wird der neue Premierminister werden. Und so wird es durch die ganzen Regierungsämter Neubesetzung geben. Dazu kommt das Thema, wie wir wissen, jedes Jahr wird auf dem NVK halt auch das Wachstumsziel ausgegeben. Also alle schauen hin und gucken, was sich die Chinesen dieses Jahr wohl vornehmen werden. Das Rätselraten geht so in die Richtung zwischen 5 und 5,5%. Der IMF hat ja vor kurzem jetzt auch noch mal das angehoben für 2023 China von 4,4 auf 5,2%. Also irgendwo in der Nachbarschaft wird das liegen. Da schauen natürlich alle hin und nicht nur auf die Zahl, sondern auch, wie wir dorthin kommen wollen mit der chinesischen Volkswirtschaft, wie sie jetzt ist. Und ich habe das gestern gerade auf LinkedIn auch noch mal gepostet, eine ganz wichtige Rede, die Xi Jinping vor kurzem gehalten hat, aber nicht veröffentlicht wurde bis gestern. Und die Rede zirkuliert. Ich habe so den ganzen Absatz mal rausgenommen und einfach immer das Wort Nachfrage und Verbrauch oder Verbraucher immer gehighlightet. Und ich glaube, in diesem einen Absatz ist es bestimmt 18 Mal kommt das vor. Also die Richtung ist ganz klar. Es muss etwas getan werden für den einheimischen Verbrauch. Die Verbraucher, das Volk zu ermutigen, wieder Geld auszugeben, in die Hand zu nehmen und wirklich das Leben zu genießen und zu kaufen. Und da darf man gespannt sein, welche Stimuli in der Richtung abgehen, weil was China noch nie gemacht hat, anders als die Amerikaner, also direkt Checks zu schreiben an ihre Bevölkerung. Das mögen sie nicht so gern. Wird auch teuer in Chinas Fall.
Dann lass doch mal den Hasen röhren. Was bedeutet das für den Investor, für den ausländischen Investor? Wo liegen jetzt in China die Chancen?
Also ganz klar glauben wir, dass der Internetbereich, der natürlich bisher wirklich die stärkste Rallye hingelegt hat. Wir haben das schon kurz erwähnt vorhin, mit bestimmten Namen wie Alibaba, Baidu, Tencent. Es gibt auch Namen wie Meituan zum Beispiel, der große Essenslieferant, der bisher an der Rallye noch nicht so teilgenommen hat. Hat auch Gründe dem einheimischen Wettbewerb. Douyin, also das chinesische TikTok, will auch in diesen Bereich einsteigen. Wir glauben, das ist keine ernsthafte Gefahr für Meituan. Deswegen sind die im Augenblick ein bisschen unterbewertet. Aber generell, der gesamte Internet-Plattform-Bereich bleibt interessant. Übrigens auch der ganze Bereich Amerika, ADRs. Wir haben am 18.12. von der SEC eine klare Entwarnung bekommen, dass es ein Delisting-Risiko für die ADRs nicht mehr besteht, weil am 15. Dezember die SEC und die PCAOB in Hongkong erfolgreich die Audits durchgezogen hat. Also dieses Holding Foreign Companies Accountable Act Risiko der Delistings besteht nicht mehr. Insofern sind halt auch die amerikanischen ADRs wieder richtig interessant. Wir haben die ersten IPOs wieder in Amerika gesehen von chinesischen Firmen. Jetzt vor kurzem war es Hesai, ein bekannter Leader-Hersteller für Elektroautos, für das autonome Fahren ganz wichtig. Hat ein 190 Millionen Dollar IPO an der Nasdaq hingelegt. Das ist ein gutes Vorzeichen. Und generell natürlich zählen alle solche Reopening-Werte wie ein Duty-Free, ein Anta haben wir im Portfolio, so der chinesische Adidas, dann vielleicht auch ein China Resources Beer. Leute gehen wieder raus, es wird gegessen, es wird gedined und sich und Entertainment aufgesucht. Das sind ganz spannende Sachen. Und generell, wo wir immer natürlich schon unseren Finger drauf hatten, das Thema Renewables, dazu gehören auch die Elektroautos, Werte wie ein BYD, den wir jetzt auch in Deutschland auf den Straßen fahren sehen können. NIO, auch mit dem NIO Haus in Berlin jetzt in Deutschland am Start. XPeng gehört dazu und Geely natürlich auch, die Volvo-Eigentümer, die ja mit Link und Co. auch in Deutschland und einem Auto-Abo und eigenen Clubhäusern schon unterwegs sind, hier in München am Viktualienmarkt. Das sind auf jeden Fall wichtige Player und natürlich auch die Zulieferer, wie die Batteriewerte eines Kattel, CATL, gehören sicherlich in so einen Korb mit hinein.
Und ich habe so den Eindruck, wir feiern gemeinsam mit China so eine Art kleines oder vielleicht großes Reopening. Und auch wenn viel Vertrauen verspielt worden ist, es kommt so ganz langsam wieder zurück. Man ist am Auftauen, man nähert sich wieder einander an. Dankeschön für dieses Interview.
Dankeschön. Auf Wiedersehen.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.